Guten Morgen, ich grüße euch an diesem zweiten Advent und ihr habt es ja mitbekommen, es gab so ein paar Störungen, es ist nicht alles so perfekt gelaufen bis hierhin in diesem Gottesdienst. Wir wünschen uns, dass immer das alles perfekt ist. Deshalb möchte ich einfach nochmal uns einladen, still zu werden, dass wir uns ausrichten auf Gott. Ich möchte ein Gebet sprechen und ich bitte euch, mich in diesem Gebet zu unterstützen. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Moment, dass wir hier in der Kirche zusammenkommen durften und dass auch Menschen zu Hause uns begleiten, mit uns eins sind in diesem Gottesdienst. Wir danken dir, dass wir uns hier in Freiheit treffen dürfen. Aber dein Gegenspieler, der will nicht, dass wir dein Wort hören, dass wir bewegt werden von deinem Geist. Und deshalb wehren wir jetzt alle Störungen ab in Jesu Namen. Wir wollen unsere Herzen auf dich ausrichten. Wir wollen uns dir öffnen. Wir haben Sehnsucht nach deiner Berührung. Wir haben Sehnsucht nach der Kraft deines Heiligen Geistes. Wir haben Sehnsucht nach deinem lebendigen Wort, das die Wahrheit ist. Und die Wahrheit, die unsere Augen öffnet, wird uns frei machen von allem, was uns belastet, was uns ablenkt, was uns stört, was zu Missverständnissen führt, was uns niederdrückt. Wir danken dir, dass du ein lebendiger Gott bist, der stärker ist als alle Widerstände und Störungen. Hab Dank, dass du in diese Welt, in diese gefallene, unvollkommene Welt gekommen bist und dass du auch in unser schwaches, unvollkommenes Leben kommen willst. Danke, dass du dir nicht zu schade bist, nicht zu gut dafür, uns zu besuchen, in unseren Herzen Wohnung zu nehmen durch deinen Heiligen Geist. Wir haben das nicht verdient, aber du bist so gnädig und barmherzig und ich danke dir dafür. Wir wollen dir diese Kirche zur Verfügung stellen. Wir wollen dir unsere Herzen öffnen und dich bitten, kehre du ein, nimm Wohnung in uns, breite du dich aus, nimm du Raum ein, immer mehr. Verbanne du Trug und Schein, verbanne du Dunkelheit, schenke du Licht und Klarheit, Erkenntnis und Wahrheit. Damit wir dich loben und preisen und dir die Ehre geben. Denn du bist Gott und sonst keiner mehr. So beten wir in Jesu Namen. Amen. Ich habe vor circa einem Monat im November die erste Predigt gehalten von drei Predigten zum Thema Einheit in der Gemeinde. Und wenn ihr euch noch erinnert, ich habe nochmal die zwei Schaubilder mitgebracht und möchte auch nochmal betonen, dass ein Schaubild immer nur dazu da ist, eine komplizierte Wirklichkeit etwas vereinfacht darzustellen und niemals bis ins letzte Detail alles widerspiegeln kann. Mal sehen, ob es noch klappt. Genau, also christliche Gemeinde spiegelt sich auf dreierlei Weise wider, wobei es natürlich viele verschiedene Frömmigkeitsziele gibt, aber man kann so diese drei großen Richtungen oder Bereiche abbilden. Und das spiegelt auch die Dreieinigkeit Gottes wider. Auch die Folie habe ich euch nochmal mitgebracht, weil Gott sich eben auf dreierlei Weise offenbart, als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Und je nachdem, wie wir Gott begegnet sind, auf welche Art und Weise, hat das erstmal viel Bedeutung in unserem Leben und wir fühlen uns in dem Bereich am wohlsten. Aber zur vollen Gotteserkenntnis gehören natürlich die anderen Bereiche auch dazu. Und das ist das Ziel Gottes, dass wir ihn immer mehr erkennen, wie er wirklich ist, als dreieiniger Gott. Und deshalb ist es wichtig, dass auch wir als Gemeinde, auch wenn wir unterschiedlich sind in unserer Art und Weise der Anbetung, in unserer Art und Weise der Frömmigkeit, dass wir aufeinander schauen, weil wir voneinander lernen können und weil wir nur in der Gemeinschaft auch den dreieinigen Gott widerspiegeln. Und ich hatte euch das letzte Mal gesagt, weil das, was uns zur Einheit führt, uns helfen kann natürlich, wenn wir uns auf die Mitte konzentrieren. Und die Frage ist, was ist denn in der Mitte? Worauf können wir den Fokus richten, damit wir eins werden? Damit wir uns, weil wenn wir uns alle in die Mitte bewegen, wenn wir alle den Fokus auf die Mitte haben, werden wir automatisch einander näher kommen. Und ich hatte euch das letzte Mal die Gottesfurcht vorgestellt. Wenn wir Gott als den kennenlernen, der er ist, werden wir beginnen, ihn zu fürchten, ihn zu ehren, ihm zu vertrauen. Gott fürchten ist so die Übersetzung, die Luther viel verwendet hat. Modernere Übersetzungen sagen dann gerne Gott ehren oder Gott vertrauen. Und das stimmt auch. Es bedeutet alles Gottesfurcht. Gott alles zutrauen. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und von ihm erwarten wir alles. Von niemandem sonst. Allein von ihm. Ihn fürchten wir. Wir trauen ihm alles zu. Das bedeutet Gottesfurcht. Und der zweite Begriff, der eigentlich ganz automatisch mit der Gottesfurcht einhergeht, über den ich heute predigen will, das ist der Gehorsam. Wahrscheinlich ist es jetzt auch nicht das, was du hinter dem Türchen zweiter Advent erwartet hättest. Aber ihr werdet sehen, dass die Weihnachtsgeschichte praktisch nur von Gehorsam und auch leider Ungehorsam erzählt. Ich habe einen Text ausgesucht für diesen Sonntag heute, für die Predigt aus Lukas 1. Zu der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte ein jüdischer Priester namens Zacharias. Er war Priester von der Ordnung des Abia und auch seine Frau Elisabeth stammte aus dem Priestergeschlecht Aarons. Zacharias und seine Frau führten ein gottesfürchtiges Leben und befolgten alle Gebote und Vorschriften des Herrn. Und das ist im Grunde schon der Satz, der Gottesfurcht und Gehorsam zusammenbringt. Du kannst nicht ein gottesfürchtiges Leben führen und im Ungehorsam Gott gegenüber leben. Es geht überhaupt nicht. Wenn du Gott fürchtest, gehorchst du seiner Stimme. Und die beiden machen das. Sie sind uns ein Vorbild. Sie hatten keine Kinder, weil Elisabeth unfruchtbar war und jetzt waren sie beide schon sehr alt. Eines Tages, als Zacharias seinen Dienst im Tempel verrichtete, weil in dieser Woche seine Ordnung an der Reihe war, wurde er nach priesterlichem Brauch durch das Los dazu ausgewählt, das Heiligtum zu betreten, um das Rauchopfer darzubringen. Währenddessen stand draußen eine große Menschenmenge und betete. Es passiert gleich etwas ganz Besonderes im Leben von Zacharias und Elisabeth. Aber die Menschenmenge, die Gemeinde hat gebetet. Euer Gebet ist wichtig für die Einheit der Gemeinde. Euer Gebet, dass wir, jeder Einzelne, egal ob jung oder alt, Mann oder Frau, weit im Glauben noch erste Schritte tuend im Glauben, wir müssen füreinander beten, füreinander einstehen, für die Einheit unserer Gemeinde. Als Zacharias im Heiligtum war, erschien ihm ein Engel des Herrn. Dieser stand rechts neben dem Altar für das Rauchopfer. Zacharias erschrak bis ins Herz. Deshalb hat Gottes Furcht schon auch was mit Furcht und mit Angst zu tun. Stell dir vor, du begegnest dem lebendigen Gott. Ich glaube, du wirst auch erschrecken und ich werde auch erschrecken. Weil das nichts Alltägliches ist. Das ist was Heiliges, etwas Außergewöhnliches, etwas Besonderes. Zacharias erschrak bis ins Herz, doch der Engel sagte, hab keine Angst, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Oh, wer von euch, wer von uns würde das nicht mal gerne hören? Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken und du sollst ihn Johannes nennen. Du wirst überglücklich sein bei seiner Geburt und viele Menschen werden sich mit dir freuen, denn er wird in den Augen des Herrn groß sein. Er wird keinen Wein oder andere berauschenden Getränke anrühren und schon vor seiner Geburt mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und er wird viele Israeliten dazu bringen, sich wieder dem Herrn, ihrem Gott, zuzuwenden. Er wird ein Mann mit dem Geist und der Kraft des Propheten Elia sein, der dem Herrn, also Jesus, dem Messias, vorausgeht und das Volk auf seine Ankunft vorbereitet. Er wird die Herzen der Väter ihren Kindern zuwenden. Und die Ungehorsamen dazu bewegen, sich der göttlichen Weisheit zu öffnen. Das sagt der Engel zu Zacharias und Zacharias weiß noch nicht, dass er der Erste sein wird, dessen Herz dem Vater, Gott dem Vater zugewendet wird und dessen ungehorsames Herz in ein gehorsames Herz verwandelt werden wird. Zacharias fragte den Engel, wie kann ich sicher sein, dass das wirklich geschehen wird? Er meldet Zweifel an. Sein Verstand sagt ihm, ich bin jetzt ein alter Mann und auch meine Frau ist schon in fortgeschrittenem Alter. Also, es geht gar nicht, was du mir gerade gesagt hast. Da sagte der Engel, ich bin Gabriel. Ich habe meinen Platz in der Gegenwart Gottes. Er hat mich mit dieser frohen Botschaft zu dir gesandt. Weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, wirst du nicht mehr sprechen können, bis das Kind geboren ist. Denn meine Worte werden sich erfüllen, wenn die Zeit gekommen ist. Es ist doch erstaunlich, dass Zacharias bei seinem Dienst für Gott im Tempel eine so wunderbare Botschaft bekommt. Deine Gebete sind erhört, ihr werdet einen Sohn bekommen, ihr werdet euch freuen bei der Geburt. Dein Sohn wird der Vorbereiter, der Wegbereiter für den Herrn, für den Messias sein. Und Zacharias antwortet mit Zweifel, mit Unglauben. Das geht gar nicht. Wie soll ich denn sicher sein? Gib mir einen Beweis dafür. Er stellt seinen Verstand an erste Stelle. Die Gottesfurcht rutscht ein bisschen beiseite. Der Ungehorsam kommt. Und er bekommt es zu spüren. Er wird bestraft mit Schweigen. 9 Monate lang schweigen, denn seine Frau wird schwanger. Es erfüllt sich, was der Engel gesagt hat. Er kommt an diesem Tag raus aus dem Tempel und er kann nicht mehr sprechen. Und hier will ich schon einhaken und dich fragen, ob du vielleicht gerade in einer Phase des Schweigens bist. Hast du vielleicht aufgehört, mit Gott zu sprechen über das, was dich bewegt? Über das, was er vielleicht selber in dein Herz gelegt hat, an Vision, an Berufung? Oder hast du das Gefühl, Gott schweigt in deinem Leben? Vielleicht, ich weiß es nicht, aber vielleicht ist Ungehorsam ein Grund dafür. Vielleicht gibt es einen Punkt in deinem Leben, wo du begonnen hast, dich auch von der Gottesfurcht zu entfernen, den Verstand an erste Stelle zu setzen, deine Erfahrungen, deine Gefühle, andere Menschen, Kontrollsucht, Versagensangst, Perfektionsdruck, egal was es ist. Und du hast Gott immer mehr aus deinem Leben verbannt, aus deinem Herzen verbannt. Dann möchte ich dir heute sagen, kehr zurück. Kehr zurück an den Punkt, und das geschieht im Gebet, in der Demut, dass du Gott wieder an erste Stelle setzt und dass du ihm versprichst, ihm zu gehorchen, egal was er dir aufträgt. Dann verspreche ich dir, wirst du seine Stimme wieder hören und dann wird ein Wunder passieren in deinem Leben. Aber ohne Gottesfurcht und Gehorsam wirst du das Wunder nicht sehen und wirst du Gott nicht erleben. Das geht nicht, denn wenn andere Dinge dein Herz besetzen, kann Gott nicht gleichzeitig dort wirken und gegenwärtig sein, spürbar sein. Du kannst nur einem Herrn dienen. Der Zacharias bekommt eine zweite Chance. Nach dieser langen Zeit des Schweigens wird der Sohn geboren, der Johannes. Und auch diesen Teil möchte ich euch kurz vorlesen. Als für Elisabeth die Zeit der Geburt kam, brachte sie einen Jungen zur Welt. Schon bald hörten die Nachbarn und Freunde von der großen Barmherzigkeit, die der Herr ihr erwiesen hatte, und alle freuten sich von Herzen mit ihr. Als das Kind 8 Tage alt war, kamen die Verwandten und Freunde zur Beschneidungszeremonie. Sie wollten den Jungen nach seinem Vater Zacharias nennen, aber Elisabeth sagte, nein, sein Name lautet Johannes. Warum? Weil der Engel das so gesagt hat. Was? Riefen sie aus. In deiner ganzen Familie gibt es niemand, der diesen Namen trägt. Und sie wandten sich an den Vater des Kindes, also Zacharias, und befragten ihn mit Gesten. Er ließ sich eine Schreibtafel bringen und schrieb zur Überraschung aller, sein Name ist Johannes. Im gleichen Augenblick konnte Zacharias widersprechen und er fing an, Gott zu loben. 9 Monate Schweigen ist auch echt lang. Ehrfürchtiges, gottesfürchtiges Staunen erfasste die Menschen in der ganzen Gegend. Sie hatten ja mitbekommen, der hat jetzt so lange geschwiegen und jetzt kann er widersprechen. Ein Wunder war geschehen. Die Nachricht von diesen Ereignissen verbreitete sich überall im Bergland von Judäa. Alle, die davon erfuhren, dachten darüber nach und fragten sich, was wohl aus diesem Kind werden wird. Denn es war offensichtlich, dass die Hand des Herrn mit ihm war. Seht ihr hier den Zusammenhang zwischen Gottesfurcht und Gehorsam? Zacharias hatte lang genug Zeit, um innezuhalten, in sich zu kehren, sich zu bekehren, umzukehren. Und er ist gehorsam. Er sagt, das Kind soll Johannes heißen. Ich mache jetzt das, was der Engel zu mir gesagt hat. Ich gehorche Gottes Stimme. Und augenblicklich wird er heil. Augenblicklich erfüllt Freude sein Herz. Er hat Grund, Gott zu loben und zu preisen. Das ist die normale Konsequenz, wenn wir Gott gehorsam sind, dass wir Frieden in unserem Herzen haben und Freude. Aber vielleicht bereitet dir dieses Wort Gehorsam genauso viel Schmerzen oder Unbehagen wie das Wort Gottesfurcht zu Beginn. Denn Gehorsam kann natürlich auch so einen negativen Touch haben, wenn Menschen zum Beispiel gezwungen werden zu gehorchen. Vielleicht hast du eine autoritäre Erziehung erlebt und so einen Daumen, der dich immer runtergedrückt hat. Dann wird dir Gehorsam wird keine schönen Gefühle in dir auslösen, sondern du wirst denken, Gehorsam ist was, was mich klein macht, was mich unterdrückt. Deshalb ist es mir wichtig, heute diese Unterschiede darzustellen, dass es sehr wohl eine Rolle spielt, wem oder was wir gehorchen. Es geht nicht einfach um blinden Gehorsam. Es geht nicht darum, dass du jetzt ein ganz unterwürfiges Leben führst, egal wer was zu dir sagt, egal wie, was deine Umstände sind. Es geht schon darum, wem du dich unterordnest. Du sollst dich nicht allem und jedem unterordnen, sondern allein Gott. Warum? Weil Gottes Macht etwas ist, was zu deinem Guten ist, was dazu da ist, dich zu fördern, zu lenken, dein Wachstum zu unterstützen, dein Gedeihen. Gottes Macht will dich segnen, manchmal auch korrigieren. Na klar, wenn du auf falschen Wegen bist, wenn du in Gefangenschaft gerätst, wenn du abhängig wirst, da hat Gott keinen Gefallen dran. Und trotzdem respektiert Gott deine Grenzen. Er ist nicht übergriffig. Er kommt sanft, demütig, werbend, einladend, aber niemals mit dem Holzhammer, niemals mit Druck, niemals deine Grenzen nicht respektierend. Und er respektiert auch deinen freien Willen. Er klopft an. Er könnte ja auch einfach reinmarschieren in dein Leben und sagen, so wird's gemacht. Aber so ist Gott nicht. Gott, Jesus klopft, der steht vor der Tür, klopft an und wartet. Jesus wartet auf dich. Du denkst, du wartest auf ihn, aber eigentlich wartet er auf dich. Er ist schon längst da. Er hat schon alles vollbracht. Das, worauf du wartest, das ist schon da. Aber du müsstest auch dein Herz öffnen und du müsstest bereit sein, dein ganzes Herz ihm zur Verfügung zu stellen. Und die Folge, wenn wir uns Gottes Macht unterordnen, wenn wir ihn an erste Stelle setzen, ist, dass wir nicht aus Druck oder aus Zwang gehorchen, sondern aus Überzeugung, aus Liebe, aus Vertrauen. Ich gehorche Gott gerne, weil ich glaube, dass seine Gebote, die er uns Menschen gegeben hat, gut sind für mein Leben. Und nicht nur für meins, sondern auch für unsere Gemeinschaft als Gemeinde. Und wenn wir Gott gehorchen, dann werden wir immer frei und sicher und geborgen sein. Dieser Gehorsam setzt frei. Der setzt Freude frei in unserem Leben, Frieden, Gerechtigkeit, da ist all das Gute drin enthalten. Aber dann gibt es natürlich auch noch diese missbräuchliche Macht in der Welt. Und die hat jeder von uns schon mal erlebt. Ich habe sie schon mal erlebt. Das kann dein Chef sein, der autoritär ist, der dich zwingt, Dinge zu tun, die du nicht tun willst, von denen du weißt, die sind nicht richtig. Es können deine Eltern, wie gesagt, gewesen sein. Es können auch mal die Großeltern gewesen sein oder Tante oder Onkel. Aber egal, wer oder was diese Macht des Bösen in deinem Leben ausübt, du wirst es immer daran erkennen, dass du unterdrückt wirst, dass du klein gemacht wirst, dass du nicht du selbst sein darfst, dass Grenzen überschritten werden. Diese Macht des Bösen ist immer übergriffig, die platzt herein. Die kommt sogar durch die Fenster. In dem Kapitel 10 Johannesevangelium, Jesus geht durch die Tür, Jesus klopft an die Tür. Aber der Satan, der geht durchs Fenster, der bricht einfach ein in dein Leben. Deshalb ist es wichtig, sich zu schützen, auch vor dieser Macht des Bösen. Er respektiert nicht deinen freien Willen. Und die Folge dieser zerstörerischen, unterwerferischen Macht ist, dass wir aus Angst gehorchen. Wir haben Angst vor dieser Macht des Bösen. Wir sind hilflos, bedrängt, oft auch ausgeliefert. Und das führt dazu, dass wir unter Druck sind, gefangen und abhängig. Und an diesen Folgen können wir eben auch erkennen, ist es überhaupt wirklich Gott, dem wir hier gerade gehorchen, oder ist es die Macht des Bösen? Und es ist wichtig, das zu unterscheiden. Es ist sehr, sehr wichtig. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir Gott um die Gabe der Unterscheidung der Geister bitten. Dass wir erkennen, was ist Wahrheit, was ist Lüge. Wo wirkt die Macht des Bösen und wo wirkt Gottes Macht? Und wenn du jetzt denkst, oh, das ist mir alles zu anstrengend, ich will weder der Macht des Bösen dienen und gehorchen, noch will ich Gott gehorchen, wer weiß, was er dann von mir verlangt. Am Ende werde ich auch noch schwanger oder Eltern, obwohl wir schon alt sind. Ja, so wirklich wollen wir das nicht, ne? Ich werde euch gleich noch ein Beispiel erzählen, dass wir einerseits gerne berufen sein wollen und Gottes Segen spüren wollen, aber wenn dann Gott kommt und wenn er uns dann ruft, dann gefällt uns das nicht immer, was er für uns bereithält. Also wenn du denkst, du kannst dem allen ausweichen und Gottesfurcht, Gehorsams lässt du einfach alles beiseite. Du willst ein einfaches und bequemes Leben führen. Da möchte ich dir etwas sagen. Es gibt keinen Menschen, der nicht irgendetwas oder irgendjemanden gehorcht. Du kannst es nicht aus deinem Leben verbannen, weil du lebst nicht nur alleine. Du hast Begierden, du hast Wünsche, du hast Gefühle, du hast Gedanken, du bist mit Menschen in Verbindung. Es gibt immer etwas, wem oder was du gehorchst. Viele Menschen hören auf ihre Gefühle, ordnen sich den negativen Gefühlen unter negativen Gedanken. Viele Menschen ordnen sich ihren Begierden unter, die wollen immer Lust verspüren, immer Erfolg haben. Ne? Es gibt tausend Dinge, denen du dich unterordnen kannst und du tust es auch. Vielleicht ist es dir nicht bewusst, aber dem dich zu entziehen, kannst du nicht. Und deshalb ist es wichtig, dass du selber die Entscheidung triffst, wem oder was will ich gehorchen in meinem Leben. Denn es hat Konsequenzen. Und dann gibt es diesen Zusammenhang, der uns auch deutlich macht, wem oder was wir gehorchen, wenn wir herausfinden, wem oder was wir gehören. Denn wem ich gehöre, auf den höre ich und dem gehorche ich. Das steckt alles zusammen, dieses wem wir gehören, auf wen wir hören, wem wir gehorchen. Man sieht das schon, dass der Wortstamm sehr ähnlich ist. Wem du gehörst, zum Beispiel Ehemann und Ehefrau, gehören einander. Im Isländischen spürt man das noch in dem Wort Eyjamaður, Eyjafrú. Das heißt, deine eigene Frau, dein eigener Mann, wir gehören einander. Wir gehören nicht mehr uns selbst. Das heißt, wenn ich meinem Mann gehöre, höre ich auf meinen Mann. Und wenn mein Mann mir gehört, hört er auf mich. Wir hören aufeinander, wir gehören einander. Und wir gehorchen einander, wir dienen einander, wir ordnen uns einander unter. Und genauso soll das auch in der Beziehung mit Gott sein. Wer von euch würde sagen, ich gehöre Gott, ich gehöre Jesus Christus, ich bin sein Kind? Ein paar, ein bisschen zögerlich, aber das ist okay, denn ihr sollt ja auch nicht unehrlich sein. Aber viele haben ihre Hand gehoben. Wenn du Gott gehörst, wenn du Jesus Christus gehörst, dann gibt es eine Folge, nämlich dass du auch auf ihn hörst, dass du sein Wort liest, dass du im Gebet auch mal still bist, nicht nur sprichst, sondern auch mal still bist und hinhörst, ob Gott dir etwas sagen möchte. Und wenn er dir etwas sagt, dann auch zu gehorchen, auf ihn zu horchen. Und wir haben auch ein Vorbild dafür, und das ist Jesus Christus selbst. Jesus gehört Gott. Jesus und Gott sind eins. So eng hat sich Jesus mit Gott eins gemacht, dass er gesagt hat, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich und der Vater, wir sind eins. Man sieht gar nicht mehr die Trennung, weil wir eins sind. Und genau dasselbe wünscht sich Gott von uns, dass wir eins werden mit ihm. Jesus sagt, bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Und dann werdet ihr gute Frucht bringen, wenn ihr tut, was ich euch sage. Jesus gehört Gott und er hört auf Gott. Jesus hat Gott an erste Stelle gesetzt in seinem Leben. Er hat Gott gefürchtet. Er ist uns ein Vorbild darin, was es heißt, ein gehorsames Leben zu führen. In Philipper 2, Vers 8 steht, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Wenn du glaubst, dass du Gottes Kind bist, dann hör auf seine Stimme und gehorche ihr. Und wir haben viele Vorbilder. Wir haben sehr viele Vorbilder. Zum Beispiel auch Abraham. In Hebräer 11, Vers 8 steht, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er erben sollte, und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Wisst ihr, die ganze Weihnachtsgeschichte und eigentlich alle Geschichten in der Bibel haben etwas mit Gehorsam beziehungsweise Ungehorsam zu tun. Die ganze Geschichte des Volkes Israel ist eine Geschichte von entweder Ungehorsam oder Gehorsam. Ungehorsam hat zu Streit, zu Missverständnissen, zu Götzendienst geführt. Gehorsam hat zu Segen geführt, zu Frieden, zu Ordnung und Einheit. Ohne Gehorsam einzelner Menschen, ohne Gottesfurcht, würden wir gar nicht jedes Jahr Weihnachten feiern. Zacharias war letztendlich gehorsam und hat seinem Sohn den Namen gegeben, den Gott für ihn ausgesucht hatte. Maria ist gehorsam. Sie sagt, ich bin Gottes Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Josef ist gehorsam. Er hört auf den Engel, der im Traum zu ihm spricht. Eigentlich will er Maria verlassen, aber er entscheidet sich für die Gottesfurcht und für den Gehorsam Gott gegenüber und er bleibt bei Maria. Die drei Weisen, sie gehorchen der Stimme Gottes mehr als einmal. Sie sehen den Stern, sie folgen dem Stern, sie gehorchen dem Engel, der ihnen sagt, nicht wieder zu Herodes zurückzugehen. Das heißt, die ganze Weihnachtsgeschichte ist eine Geschichte des Gehorsams von vielen verschiedenen Menschen. Und wenn wir anfangen, Gott gehorsam zu werden, dann werden wir tausendmal Weihnachten erleben in unserem Leben. Denn das ist der Weg, wie Gott sich uns offenbaren möchte und wie er in unserem Leben wirken möchte. Und da geht es gar nicht immer nur um die großen Dinge, wen wir heiraten, wo wir wohnen, welchen Beruf wir ausüben, Berufungen und Visionen, sondern es geht vor allen Dingen auch um die kleinen Dinge. Vergebe ich meinem Feind? Bete ich für den Menschen hier in der Gemeinde, mit dem ich gar nicht kann, der mich irgendwie nervt, der anders ist als ich? Bin ich bereit, den ersten zehnten Teil meines Bruttoeinkommens Gott zu geben? Wir wollen finanziell gesegnet werden, aber sind vielleicht dazu nicht bereit. Das passt nicht zusammen. Wir wünschen uns Gesundheit, aber Gott sagt uns vielleicht, schaff erst mal den Neid aus deinem Herzen, die Missgunst, die Konkurrenzsucht. Oder geh zu deiner Nachbarin, die krank ist, und bete für sie. Aber wisst ihr, wenn wir in den kleinen Dingen nicht gehorsam sind, warum soll Gott unsere Gebete erhören und uns segnen, uns verwöhnen? Gott will keine verzogenen Kinder aus uns machen, sondern mündige, erwachsene Menschen, Nachfolger Jesu Christi, die sich an Jesus ein Beispiel nehmen. Die Predigt ist lang, aber ich möchte euch zum Schluss noch ein Zeugnis geben, ein persönliches Zeugnis. Da geht es auch um Gehorsam und Ungehorsam, nämlich meinen. Die meisten von euch wissen ja, dass so seit 3-4 Jahren ich immer mal wieder längere Abwesenheiten meines Mannes aushalten muss. Manchmal gelingt mir das besser, manchmal schlechter, aber im Großen und Ganzen fühle ich mich da sehr von Gott getragen und gestärkt. Und ich habe auch letztens während der Zeit, die ich jetzt im Kongo war, ein Buch gelesen, Der Schmuggler Gottes, Bruder Andrew, der Open Doors gegründet hat. Und auch seine Frau hat 4 Kinder bekommen und war oft alleine, weil ihr Mann eben unterwegs war. Und das hat mich sehr getröstet. Es gibt eben diese Geschichten, die Gott schreibt. Seit Sommer, wir waren im Sommer dort mit den Mädels, wir waren dort zu 4 zusammen, mein Mann ist dann dort geblieben. Und dann kamen viele Anfechtungen. Ihr wisst ja, dass wir dort eine Schule bauen wollen für benachteiligte Kinder. Schulen sind dort privat geführt, können sich nur die besser betuchten Leute leisten. Und wir glauben, dass Bildung der Grundstein dafür ist, dass Menschen ja in die Freiheit kommen, ein unabhängiges Leben zu führen, auch selber in der Bibel lesen zu können. Und es gab private Anfechtungen, die meinen Mann daran gehindert haben, sich mehr um das Schulbauprojekt zu kümmern. Und Gott hat mir gezeigt, es sind Anfechtungen, die nicht von ihm kommen, sondern es ist Satan, der versucht, dieses Projekt zu hindern. Denn die Gegend, wo mein Mann herkommt und wo wir die Schule bauen werden, ist eine Gegend, wo Krieg herrscht. Ihr könnt das alle im Internet nachlesen. Ostkongo, auch das Auswärtige Amt hat eine Reisewarnung aufgesetzt. Man soll nicht dorthin reisen, es ist gefährlich. Und die Rebellen rücken auch immer näher, aber es gibt nicht nur eine Gruppe von Rebellen, es gibt zig verschiedene Milizen und Rebellengruppen, die dort gegeneinander kämpfen. Ich habe auch mal Förderanträge gestellt für unser Projekt und da hieß es, Projekte im Kongo unterstützen wir nicht mehr, weil die Gelder veruntreut werden, dort herrscht Betrug, Unwahrheit, Korruption, da lassen wir die Finger davon. Im Flug von Amsterdam hierher nach Frankfurt vor 2 Tagen am Freitag saß ich neben 2 sehr gut betuchten Männern und der direkt neben mir saß, hat mir erzählt, er arbeitet in der Entwicklungshilfe weltweit. Er ist der Kopf von den Teams, die er nach Afrika schickt, nach Asien, nach Südamerika. Und ich dachte, oh, so ein einflussreicher Mann sitzt neben mir, armen Würmchen. Und dann habe ich ihm erzählt, wir haben auch eine Hilfsorganisation, wir wollen das im Kongo machen. Ob er auch Projekte im Kongo unterstützt? Nein, das macht er nicht, das ist ihm zu heiß. Ein zu heißes Eisen, das fasst er nicht an. Dann habe ich gesagt, das ist aber ein unfaires Spiel, weil wir alle profitieren von dem Koltan, was dort abgebaut wird. Da sagt er zu mir, ja, er fährt kein Elektroauto, habe ich gesagt, es geht nicht um Elektroautos. Sie haben ein Handy, Sie haben einen Laptop, er hatte sogar 2 Handys. Koltan wird in MRT, in den Röhren verwendet, in tausend Dingen wird Coltan verwendet. 80% des Coltans kommen aus dem Ostkongo. Wir können uns nicht aus der Affäre ziehen, wir können uns nicht aus der Verantwortung ziehen. Aber in dem Moment, ich habe da wirklich viel drüber nachgedacht und auch im Inneren gebetet und ich dachte, Gott, warum berufst du mich, schwache Frau, und da ist ein Mann, der so einflussreich ist, aber der wagt es nicht, dieses heiße Eisen anzufassen und du fliegst in dieses Gebiet, wo es so gefährlich ist. Und du gibst mir diesen Auftrag, mir und meinem Mann. Aber so ist Gott. Ich habe mich schon oft gefragt, warum beruft Gott nicht jemanden, der hier in Deutschland schon eine Schule gebaut hat oder der im Baugewerbe tätig ist. Aber so ist Gott nicht. Wir folgen unserem Verstand. Wir denken, es müsste eine einflussreiche Person sein, die das macht. Aber nein, er will genau dich. 0815 Person, dich und dich. Und er kann dich gebrauchen. Aber jetzt will ich euch erzählen, wo es um den Gehorsam ging. Also, ich habe gewartet. Ich habe viel gebetet, jeden Tag. Ich wusste, mein Mann kommt Mitte November wieder. Es gab diese Anfechtungen. Ich habe Leute aktiviert. Wir haben regelmäßig zusammen gebetet. Wir haben das auch während der Gebetswoche getan. Ich habe immer wieder echt gekämpft im Gebet. Ich habe jeden Tag Abendmahl gefeiert. Ich habe jeden Tag gefastet, 3 Wochen lang. Und in der Woche, als mein Mann freitags wiederkommen sollte, ruft er mich am Dienstag an und sagt, es tut mir leid, aber ich kann nicht am Freitag kommen, weil die Gerichtsverhandlungen, es hatten Leute unser Grundstück, die Mauer kaputt gemacht, wollten einen Teil unseres Grundstücks für sich nehmen. Diese Gerichtsverhandlung wurde auf Mitte Dezember verlegt und da muss ich da sein. Ich muss die Rückreise um 3 Wochen verschieben. Und das hat mich so getroffen. Es hat mich so getroffen. Es war wie ein Faustschlag in die Magengrube, wie ein Messerstich ins Herz. Und ich habe echt viel geweint an dem Tag. Und ich habe zu Gott gesagt, ich kann das nicht länger tragen. Die Last ist mir zu schwer. Und an dem Tag war ich gerade mit anderen Pfarrerinnen und Pfarrern zusammen und die Aufgabe war dann, dass wir zu zweit spazieren gehen. Ich bin mit einer Kollegin spazieren gegangen. Und sie hat gesagt, ja, dann flieg du doch hin, wenn er jetzt noch nicht kommen kann. Und im ersten Moment dachte ich so, ah ja, das ist ein schönes Gefühl. Klar, das wäre total toll, ihn dort auch vor Ort zu unterstützen. Aber es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Dann bin ich wieder hier nach Hause gekommen. Und dann habe ich zu Gott gesagt, wenn es dein Wille ist, dann lass noch eine zweite Person auch diese Idee haben. Und es war dann so. Wir haben zusammen gebetet in einer Gruppe und eine Frau sagte, warum fliegst du nicht dorthin, wenn er nicht hierher kommen kann? Und ich habe gedacht, boah, es gibt viel zu tun. Aber dann habe ich in meinen Kalender geguckt. Und da waren wirklich 6-7 Tage, wo ich Termine hatte, die ich verschieben konnte. Es war ein freies Wochenende für mich da drin. Und ich dachte, naja, theoretisch könnte es möglich sein. Aber dann dachte ich, das ist nicht nachhaltig. Jetzt hast du schon so lange gewartet. Jetzt kannst du auch die 3 Wochen noch warten. Na, man schaltet dann seinen Verstand ein. Und dann war Ende November der Anbetungsabend. Ich habe das dann beiseite gelegt und dachte, es muss nicht sein. Du hast jetzt so oft schon verzichtet. Komm, kannst du auch jetzt verzichten. Und dann war der Anbetungsabend. Wir sollten in Austausch miteinander treten. Wir haben den Anbetungsabend gefeiert. Und am Ende des Anbetungsabends hat eine Frau zu mir gesagt, wenn du fliegst, bezahle ich dir das Ticket. Und ich habe gedacht, also Gott, willst du, dass ich jetzt fliege? Ich habe es nochmal mit einer Freundin besprochen, habe gesagt, was ist denn los? Warum öffnet sich auf einmal jede Tür? Und dann habe ich das mit dem Visum nochmal gegoogelt, ob das überhaupt geht. Und soll ich euch sagen, was mich dann abgehalten hätte? Ich habe natürlich dann nach Flügen geguckt und der Flug ging irgendwie morgens 6 Uhr und dann musste ja 5 Uhr dort sein. Also ich hätte 3:15 aufstehen müssen, Viertel vor vier. Und ich habe gedacht, oh nee, mitten in der Nacht aufstehen, nee, das will ich nicht. Und dann muss ich ja jetzt abends noch den Koffer packen. Du hast den ganzen Abend noch zu tun, dann musst du abends noch einen Koffer packen. Im Sommer, da mache ich das immer schon ein paar Tage vorher, da hat man ja viel Zeit, um sich auf den Urlaub einzustellen. Und dann saß ich so im Wohnzimmer, es war Montag, am Mittwochmorgen in der Nacht bin ich dann geflogen. Und ich saß in meinem Gebetssessel und ich habe Gott gefragt, willst du das wirklich? Soll ich das wirklich machen? Und dann habe ich gedacht, ich frage meinen Dekan, ich muss ja auch Michael fragen, ob er mich vertritt. Also es gab noch Türen, die man hätte verschließen können, aber jede Tür wurde geöffnet. Der Dekan hat grünes Licht gegeben, er hat mich zurückgerufen an seinem arbeitsfreien Montag. Michael hat gesagt, er kann mich vertreten. Jede Tür war offen, ich konnte eigentlich nicht mehr groß Nein sagen. Aber dann eben dieser Gedanke der Bequemlichkeit. Und so sind wir. Dass wir uns einerseits wünschen, große Dinge für Gott zu vollbringen, aber dann ist es die Bequemlichkeit, die uns hindert. Koffer packen, früh aufstehen. Und dann hat Gott meinen Blick auf ein Heft gelenkt, A4 groß, da schreibe ich manchmal Gedanken hinein, Gebete, Gedichte oder mal Bilder rein. Es lag unterm Tisch, dann habe ich das vorgeholt und ich blätter das so durch. Und wisst ihr, was ich dann sehe? Ungefähr 7 Tage vorher hatte ich da hineingeschrieben: Jesus Christus, heute übergebe ich dir aufs Neue mein ganzes Leben, meinen Körper, meine Seele, meinen Geist. Ich übergebe dir meinen Willen, meine Gefühle, meine Zeit, mein Geld, meinen Schlaf. Was? Mein Schlaf? Ich musste schmunzeln in dem Moment, weil ich dachte, ja, Gott weiß, was wir ihm versprechen. Gott lässt sich nicht lumpen. Und dann war mir klar, du fliegst. Und es war eine sehr gesegnete Zeit. Ich habe euch das erzählt, um euch zu zeigen, niemand von uns ist vollkommen. Und wir alle sind in der Gefahr, bequem zu werden im Glauben. Uns unserem Verstand unterzuordnen. Uns nicht an das zu halten, was wir Gott versprechen oder versprochen haben. Aber wenn du es tust, wird es so gesegnet sein. Dann wirst du Wunder vollbringen. Bitte. Kehrt um zu Gott, öffnet ihm eure Herzen, hört auf ihn, weil ihr ihm gehört, gehorcht ihm, fürchtet Gott, hört auf Jesus Christus, gehorcht der Stimme des Heiligen Geistes. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unser aller Sinne und Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.